ich setze mich wirklich mal hin und schaue, was bringe ich tatsächlich an Kompetenzen alles mit. Und da sind wir ja auf der persönlichen Reise wieder. Also ich bin in meiner Entwicklung sicherlich individuell. Und das ist ja auch das, was letztlich verfangen kann. Also das interessierte Publikum merkt, ah ja, aufgrund dieser Expertise, die jemand mitbringt, ist jemand unverwechselbar und interessant für uns.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Ingo Fehmarn. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und heute geht es um Mediation und zwar um den ganzen vorgeschalteten Prozess, bevor die Mediation im eigentlichen Sinne losgeht. Und die Praxis hat gezeigt, dass das der Hauptschwerpunkt auch der Arbeit von Mediatoren ist, dass sie zur Mediation überhaupt kommen, was da alles dahinter steckt und was alles auch möglich ist, was wir tun können, damit Konfliktparteien auch im richtigen Moment auf die Idee kommen und sie umsetzen, einen unbeteiligten Dritten hinzuzuziehen, der ihnen hilft, dann den Konflikt zu bearbeiten und eine Entscheidung zu finden. Das werden wir heute besprechen. Und dafür habe ich mir kompetente Unterstützung, einen Experten auf dem Gebiet eingeladen, Professor André Nido-Stadek. Hallo André.
Hallo Sascha, vielen Dank.
André, du hast es ja gewissermaßen selbst verschuldet. Du hast zwei wunderbare kurze Artikel in deinem Handbuch professioneller Mediation dazu geschrieben. Du hast es herausgegeben, zusammen mit den Kollegen Sensburg und Kracht, Stefan Kracht, der auch schon hier mit im Podcast war. Und du hast sehr praxisnah sowohl das Thema Positionierung mit Mediationsdienstleistungen aufgeschrieben, als dann auch Akquisemöglichkeiten. Und das wollen wir uns anschauen. Heute in einem ersten Teil zum Positionierung und dann in einem zweiten Teil, so viel schon als Cliffhanger, dann zum Thema Akquisemöglichkeiten. Bevor wir da tiefer einsteigen, was machst du momentan so als Professor, passionierter Biker und Rechtswissenschaftler? Ne? Du bist ja auch ein ganz schnöder Rechtswissenschaftler, wenn man das so sagen kann.
Ja, ganz schnöde tatsächlich. Also ich bin an der Hochschule Harz tätig, habe hier eine Professur für Wirtschaftsrecht, für Arbeitsrecht und für Sozialrecht. Also nichts, was jetzt direkt mit dem Thema Mediation zu tun hat. Aber ich selbst beschäftige mich inzwischen tatsächlich seit einem Vierteljahrhundert mit dem Thema Mediation. Das war noch zu Zeiten des Referendariats. Da habe ich damals meine Mediationsausbildung gemacht. Damals hatte die Fernuni Hagen einen ersten Durchgang und ich war tatsächlich in dem ersten Durchgang dabei. Und für mich war das ein Game Changer. Also ich habe das Thema Mediation seit 25 Jahren auf dem Schreibtisch in unterschiedlichen Konstellationen. Ich finde es nach wie vor einen wirklich lohnenswerten Ansatz. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass wir ja dieses Werk dann auch herausgeben konnten mit der Unterstützung vieler Autorinnen und Autoren.
Also wie kam das in dem Moment, wo du ja im Referendariat warst? Du hast den Kopf wahrscheinlich voll gehabt mit Anklageschriften, mit Klageerwiderungen, Referendarsanforderungen und dem zweiten Examen. Wie kommst du auf die Idee, ein zweites Studium zu beginnen in dieser Phase?
Die Idee kam durch einen Artikel in einer Zeitung. Ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, welche Zeitung es war, irgendwie in einer Zeitung hatte ich einen Artikel gelesen, dass die Fernuni das anbietet. Und da muss ich vielleicht sagen, dass ich im Referendariat für mich schon so eine Idee herausgestellt habe, dass ich eigentlich nicht klassisch juristisch arbeiten möchte. Also ich habe mein juristisches Studium tatsächlich mal aufgenommen mit dem Ziel, Strafrichter zu werden. Das war so eigentlich meine Intention. Aber schon im ersten Semester bin ich davon weggekommen. Bin dann beim Wirtschaftsrecht gelandet, das, was mich ja auch heute noch beschäftigt. Mir war aber klar, im Studium und auch im Referendariat, André, so diese ganz klassische juristische Tätigkeit als Vollzeitanwalt tätig zu sein, das wollte ich nicht mehr. Ich wollte auch nicht mehr Richter werden. Das war für mich auch keine Option mehr. Vom Strafrecht hatte ich mich entfernt. Deswegen war Staatsanwaltschaft auch kein Thema, sondern eher so im Unternehmensumfeld tätig zu werden. Und dann, ja, ist das halt so. Damals war das auch, es gab eine Juristenschwemme. Also wie kann ich parallel mir ein Profil aufbauen, das vielleicht ganz interessant sein könnte. Und Mediation war damals wirklich neu. Und ich fand die Inhalte ganz interessant. Niemals mit der Intention, als Mediator freiberuflich zu arbeiten, sondern ich fand die Inhalte ganz interessant, die dort vermittelt wurden. Und deswegen habe ich mich darauf eingelassen und habe das nie bereut, diese Ausbildung zu machen.
Also da auch schon eine bewegte Geschichte. Also gibt es Parallelen. Ne? Ich habe auch als Staatsanwalt sozusagen begonnen, wollte ich immer werden. Bei mir hat es dann länger gedauert. Das Studium fand ich toll, das habe ich geliebt. Und das Referendariat war dann wirklich eine Enttäuschungsaneinanderreihung, wie ich es mir vorher nicht habe träumen lassen. Und dann gab es irgendwie die Idee, was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich weiter und bin dann dadurch auch über die Transaktionsanalyse zur Mediation gekommen. Ja. Ganz ähnlicher Verlauf.
Aber spannend, welche Zufälle eine Rolle spielen können. Hätte ich diesen Artikel in der Zeitung nicht gelesen, ich hätte mich sicherlich niemals beworben. Und wer weiß, was ich dann heute machen würde.
Ich würde ja vermuten, Motorrad fahren. Bist du schon Motorrad gefahren?
Nee, damals tatsächlich noch nicht. Das ist dann auch später dazu gekommen. Das Thema Motorradfahren, und damit sind wir auch vielleicht bei einem anderen Punkt, der mich immer so umtreibt. Ich mache ja einiges auch so im Bereich Reise. Ich bin mal durch Zufall darauf gekommen, Reisebücher zu schreiben. Und das Thema Motorrad ist ja auch etwas, was eigentlich mit dem Thema Mediation auch zu tun hat. Du begibst dich ja am Anfang auf eine Reise. Und manchmal ist es so, jedenfalls bei meinen Touren, die ich mache, also es sind auch größere Touren, die ich mache, manchmal über mehrere Wochen, die mich auf einen Weg bringen, von dem ich gar nicht weiß, wie er, also ich habe eine Vorstellung davon, dass ich irgendwann wieder zurückkomme nach Hause. Das ist schon klar. Das Ziel ist schon irgendwie da. Aber was mir unterwegs so passiert, und da sind wir viel bei Themen, auch wie Kommunikation, wenn ich auf Leute treffe, das hat interessanterweise auch meiner Meinung nach etwas mit Mediation zu tun. Was für eine Haltung bringe ich mit, auch gegenüber anderen? Und ja, es gibt da auch tatsächlich Parallelen. Jetzt, wo du das sagst, kommt mir das so in den Sinn. Ich habe davor so noch nie so richtig drüber nachgedacht. Ich habe das eher an anderer Stelle gemacht, wenn ich Ausbildungsliteratur schreibe, dass ich die Studierenden oder diejenigen, die sich dafür interessieren, mit auf eine Reise nehme in den Paragraphendschungel. Ja, dort auch aufzeige, was gibt es an Sehenswürdigkeiten. Und ähnlich ist es, glaube ich, in der Mediation auch, sich darauf einzulassen, was gibt es für Highlights, was gibt es zu entdecken.
Haben wir auch eine Parallele. Du bist die Via Francigena von Canterbury, also wirklich vom Startpunkt aus nach Rom gefahren. Das ist wirklich eine lange Reise. Das sind über 1500 Kilometer, vielleicht sogar 2000, 3000 Kilometer sogar. Ich bin auch im Rahmen, das ist auch jetzt 10 Jahre her, von Leipzig aus losgelaufen. Und dann bei Siena, ein bisschen südlicher noch von Siena, dann auf die Via Francigena gekommen. Und das war der schönste Teil. Das war der schönste Teil. Latium und die Toskana zu laufen, das war wirklich toll. Und die Verbindung zur Mediation habe ich dort auch gedacht und auch beschrieben, aber das ist etwas, was dann automatisch mit sich bringt. Und da sind wir so ein bisschen, vielleicht ist es auch ein schönes Bild, vom Reisen und vom Weg hin zur Positionierung zu kommen, zur Standortbestimmung von Mediation, dem Thema von uns heute. Wollen wir da schon hinsteuern oder hast du noch einen Punkt, wo du sagst, der ist noch wichtig?
Ich meine, wir begeben uns ja alle selbst auf die Reise. Und ich glaube, so für diejenigen, die jetzt zuhören, zuschauen, ich glaube, es ist immer interessant, auch was andere machen. Also ein bisschen zu dem biografischen Hintergrund. Mediation hat, glaube ich, einen großen biografischen Einschlag auch. Also was bringe ich mit? Wo komme ich her? Was sind meine Erfahrungen? Wie gehe ich an die Mediation ran? Das ist ja bei diesem Thema sehr, sehr vielfältig. Und das hat wirklich etwas mit zu tun. Deswegen finde ich deine Überleitung ganz wunderbar. Hat ja etwas mit zu tun, auf welcher eigenen Reise sind wir im Grunde genommen? Und was kann ich daraus auch ziehen, um vielleicht dann meine unverwechselbare Positionierung zu entwickeln, die ja sehr, sehr individuell ist und auch individuell sein muss.
Gehen wir mal da rein. Ich finde es ja eine passende, wenn auch gar nicht gewollte Provokation, Mediatoren, deren Arbeit darin besteht, Parteien und ihre Positionierung erstmal aufzudröseln und aufzubröckeln und wieder ein bisschen beweglich zu werden, dass es für die besonders wichtig ist, aus marktwirtschaftlicher Sicht, sich zu positionieren und eine Position zu finden, die sie unverwechselbar macht. Und du hast das beschrieben in deinem Aufsatz, also die werden wir auch mit verlinken, dass das entscheidend ist, also ein Erfolgsfaktor ist dafür, dass man nicht nur Freude an der Ausbildung hatte, sondern auch wirklich Freude dann in Medieren bekommt. Warum ist das so? Also warum muss sich der Mediator positionieren, damit er andere von den Konfliktpositionen sozusagen hinweg vermitteln kann?
Ich glaube, ich muss das nicht tun. Aber wenn ich es nicht tue, dann vergebe ich mir halt viele Chancen. Vielleicht ist es in einem ersten Schritt ganz hilfreich, sich zu überlegen, ja, wo soll denn eigentlich meine persönliche Reise hingehen? Ich hatte das eben gerade schon mal so ein bisschen signalisiert. Für mich war es damals jetzt keine Option, klassisch als Mediator zu arbeiten. Also ich wollte das nicht im Hauptberuf machen. Aber man kann natürlich heutzutage sich überlegen, ob Mediation und was ich vielleicht so an Dienstleistungen, Produkte darum herum stricke, ob das etwas sein kann, wo ich hauptberuflich unterwegs sein möchte. Ausbildungsaspekte vielleicht mit eingeschlossen, wo ich auch als Ausbilderin, als Ausbilder tätig bin. Wenn ich das tue, dann muss ich einfach am Markt wahrgenommen werden. Denn ansonsten läuft das Business ins Leere. Also ich muss irgendwie sichtbar sein, ich muss mich irgendwie positionieren. Dann gibt es noch einen zweiten Ansatz, dass ich Mediation in meiner bisherigen Tätigkeit nutze und Elemente der Mediation in meine Arbeit einbaue. Also ich bin nicht als Mediatorin oder als Mediator aktiv, aber ich nutze es in meiner täglichen Arbeit. Ich habe eine Zeit lang in einer Unternehmensberatung beispielsweise gearbeitet. Da konnte ich viele, viele Instrumente aus der Mediation nutzen. Und das Dritte, wenn ich mich dem Thema Mediation zuwende, dann kann es vielleicht sein, weil mich einfach die Inhalte interessieren, ohne dass ich es in meiner beruflichen Arbeit direkt umsetze. Das war damals mein Einstieg. Ich bin jetzt bei dem zweiten Punkt gelandet. Ich glaube, dass ich auch jetzt in meiner Arbeit, ich mache keine Unternehmensberatung mehr, Aber an anderen Punkten hilft es mir immer wieder, die Techniken und die Tools zu nutzen. Aber interessant ist es, und das ist ja die Frage, die du vielleicht gestellt hattest, warum ist es eigentlich wichtig? Also wenn ich möchte, dass meine Arbeit als Mediatorin und Mediator tatsächlich Früchte trägt, dann müssen die Leute auf mich zukommen oder ich muss auf die Leute zugehen. Also irgendwie müssen wir in Kontakt kommen, dass es dann auch zu Fällen kommt, die mediiert werden können. Dafür ist, glaube ich, eine Positionierung ein guter Einstieg.
Ah ja, also es ist sozusagen, es steht im Dienste der Sichtbarkeit. Wir kämpfen, wir arbeiten um Aufmerksamkeit von potenziellen Kunden oder von Bekannten von potenziellen Kunden. Positionierung dient der Sichtbarkeit. Wir haben ja dann noch im zweiten Teil die Akquise-Möglichkeiten, also wie wir uns sichtbar machen, wie und wo. Aber so wie ich dich verstehe, ist Positionierung nicht ausreichend zu sagen. Man könnte ja auch der Meinung sein, wir sind in einem großen Beratermarkt. Da gibt es Coaches, Supervisoren und Teamentwickler und Gruppendynamiker und Organisationsberater und wir sind Mediatoren, also für Konflikte zuständig. Es reicht aber nicht aus. Das ist zumindest die Erfahrung von vielen Mediatoren, die sagen, hier Webseite, ich bin Mediator, habe eine Ausbildung und würde mich freuen, wenn ihr mich bucht bei euren Konflikten.
Genau, also das zeigt die Erfahrung ganz klar, das reicht nicht aus. Und das Thema Mediation oder Positionierung, Auftreten mit Mediationsdienstleistungen, das wirkt ja in zweierlei Hinsicht. Du hattest gerade das Thema Sichtbarkeit angesprochen. Das ist nach außen gerichtet. Also die Sichtbarkeit ist da ein ganz, ganz wesentliches Element, nach außen überhaupt wahrgenommen zu werden. Für mich dient mir eine Positionierung aber auch nach innen hin, für mich selbst, dass ich mir selbst im Klaren darüber bin, was tue ich eigentlich tagtäglich. Wer ist die Zielgruppe beispielsweise, die ich ansprechen möchte? Also die Wirkungsweise von Positionierung geht in zwei Richtungen, nach außen und nach innen. Oder wir kennen das ja auch mit so Schlagworten wie Selbstbild. Also was habe ich von mir selbst als Bild und Fremdbild? Wie werde ich wahrgenommen? Und wenn das auseinanderklafft, ja, dann wird es schwierig mit meinen Mediationsdienstleistungen.
Wenn ich das so zurückverfolge in meinen Entwicklungen, also wäre so eine Art Positionierung, die aus einer Innenrichtung kommt. Ich nehme mal das Beispiel, ich hatte ganz am Anfang eine Website, die war warmrot. Aufgehende Sonne, es war irgendwie, ne, die Hoffnung sollte aufscheinen. Also alles, was ich als Mediator in den ersten Tagen dachte, was sinnvoll ist. Und ich habe mich dann bewusst später hin zu blau entschieden und habe eine blaue, metallisch, also ne, so etwas andere Farbgebung. Es war schon die Idee dabei, dass ich andere Menschen ansprechen wollte als diejenigen, die warmrot irgendwie toll finden. Würde jetzt sagen, das hat gut funktioniert, aber ist es das, was du meinst, sozusagen, dass ich mich mit meinem Selbstverständnis, wen will ich ansprechen, das muss ich vorher klären, bevor ich dann halt irgendetwas zur Sichtbarkeit gebe.
Unbedingt, unbedingt, weil sonst unterliege ich der Gefahr, in irgendeinem Aktionismus zu enden. Also ich mache irgendetwas, irgendwelche Aktivitäten, ich bin auf Social Media unterwegs, auf unterschiedlichen Kanälen. Aber wenn ich jetzt gar nicht davon ausgehen kann, dass meine Zielgruppe dort auch ist und ich auch keine Vorstellung davon habe, wen ich ansprechen möchte, dann wird man sich nicht wundern dürfen, wenn das keine Früchte trägt.
Ich wage mal die These, ne, dass die Mediatoren am Anfang oder ein Großteil der Mediatoren auch der letzten Jahre dachten, Mensch, das ist doch eine Positionierung. Ich will diejenigen ansprechen, die im Konflikt sind, die das auf eine gute Art klären wollen, die nicht zu Gericht wollen. Und bei denen biete ich mich an, als Mediator, der sie in diesem Prozess durchführt. Ich mache keine Lebensberatung, ich mache keine Coaching-Situation. Das ist doch eine Positionierung.
Aus meiner Sicht tatsächlich nicht. Aus meiner Sicht ist das keine Positionierung. Das ist ein Ansatz, den ich nutzen kann. Aber ganz ehrlich, diejenigen, die ich anspreche, die haben ja keine Vorstellung davon, ich brauche jetzt Mediation, sondern die haben ein Problem, die haben einen Konflikt und am besten wollen sie das irgendwie gelöst bekommen. Möglicherweise sogar noch ohne eigenes Zutun. Das wäre dann noch das Beste. Deswegen schickt man vielleicht die Anwaltschaft vor. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb es vielen nicht gelingt, das Thema Mediation wirklich rüberzubringen, weil sie an sich selbst denken. Ich biete das an. Also das ist eine unglaublich egozentrische Sichtweise. Ich sage das jetzt mal bewusst ein bisschen provokativ.
Ja, super, ja.
Also wenn du dir auch Webseiten anguckst von Mediatorinnen und Mediatoren, überwiegend ist dort das Produkt beschrieben. Und das ist aber keine Positionierung. Es ist überhaupt kein Blick oftmals zu sehen auf die Kundenbedürfnisse. Was will denn eigentlich der Kunde? Dann werden dann Allgemeinplätze vorangetragen. Wenn ihr mit mir zusammenarbeitet, dann ist es schneller und
Auf jeden
nervenschonender.
Fall wertschätzend. Es ist immer
Ja.
wertschätzend.
Ja, wertschätzend ist auch ein ganz wichtiger Begriff in diesem
Und
Zusammenhang.
empathisch. Man ist
Empathisch
auch
sind wir sowieso,
wahnsinnig
ja.
empathisch.
Genau.
Ja.
Empathisch sind wir sowieso alle. Auf jeden Fall. Ich glaube, das verfängt nicht. Die Zielgruppe interessiert sich nicht für mein Vorgehen. Nicht im ersten Schritt jedenfalls. Denen schwebt was ganz anderes vor. Ich habe das mal an einer Stelle beschrieben. Also beispielsweise im Bereich so Trennung und Scheidung. Dann wollen die keine Mediation, die wollen noch im Guten irgendwie auseinandergehen. Und wie kann das gelingen, dass man sich noch weiter in die Augen schauen kann? Also das ist das Eigentliche, was sie interessiert. Und es ist so spannend zu sehen, dass Mediatorinnen und Mediatoren, die ja darauf getrimmt sind, das Interesse von Medianten auch eigentlich zu ermitteln, dass sie in diesem Punkt
sowas von daneben schießen.
Vollkommen scheitern. Aber auch deswegen scheitern, das muss ich auch sagen, weil es in der Ausbildung oftmals null eine Rolle spielt. Also bei uns spielt es damals gar keine Rolle. Ja. Also muss man sich das selbst, gerade dieser Punkt wäre aber wichtig, auch in der Ausbildung mit aufzunehmen. Und es gibt ja einfache Ansätze, die man gut umsetzen kann. So eine Lessons learned für heute, eine erste Geschichte. Ja, wenn ich also mir im Klaren darüber bin, sorry, aber Mediation ist keine Positionierung. Mediation ist ein Ansatz, aber es gibt viele andere Ansätze. Ich will mich ja persönlich positionieren. Wie kann ich, es ist People's Business, wie kann ich persönlich dort Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner werden?
Du hast das ja schon in der Überschrift auch richtig gesagt, in deinem Aufsatz, Mediationsdienstleistungen. Und dort halt der Begriff Dienstleistung ist ja etwas, was wir da groß schreiben würden, dass ich zu Diensten bin. Und das, was wir aber lernen als Mediatoren, und das ist das, was sozusagen, das ist das professionelle Handwerkzeug, das bringen wir ins Marketing, nämlich die Parteien sind eigenverantwortlich, die müssen das selber machen. Und selbst wenn ich eine Lösung habe, darf ich sie nicht sagen. So, also das ist ja nicht Dienstleistung, sondern ich habe eine Idee, der soll daran wachsen und der soll sich entwickeln und transformieren und sich aufklären und ich kann da nur Fragen stellen. Ich spitze das mal ein bisschen. Wie kommt das, dass das sozusagen so eine Entwicklung genommen hat, dass man dachte, Mediation, das wird einfach, ne, bei der Masse an Gerichtsprozessen, die damals ja auch in Deutschland noch waren, Anfang der Nullerjahre, war ja ein wirklicher Peak gewesen, dass man dachte, das geht jetzt, ne, hat ja auch die Justiz gedacht, wir fördern jetzt Mediation, damit einfach das Gericht entlastet wird und die Gerichte sind mittlerweile entlastet, aber es hat keinen Zuwachs bei der Mediation gehabt. Das finde ich im Nachgang betrachtet einen interessanten, ne, nicht Irrtum, sondern das aneinander vorbeischrammen.
Vergiss nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Vielen Dank.
Also ich kann dir da jetzt wirklich keinen, dich den einen Grund nennen, warum das also der Fall ist. Aber vielleicht, wenn ich das für mich jetzt mal so ein bisschen reflektiere und nochmal so Revue passieren lasse, auch so meine Arbeit, ich war ja auf verschiedenen Verbänden und so etwas tätig, glaube ich, hat sich die Szene, um das mal so zu nennen, hat sich die Szene um sich selbst gekümmert. Und den Blick für die Kundschaft verloren. Oder nicht nur nicht verloren, sondern nie entwickelt. Das Selbstverständnis war, ich habe ja ein Produkt und alle springen jetzt darauf an. Ja, aber sorry, wenn das Produkt nicht die Zugkraft hat. Und das ist halt, ich habe es auch an anderer Stelle mal geschrieben, das ist halt nicht irgendwie ein neues iPhone oder ein neues Smartphone, was ich dann irgendwie haben will. Das ist ja auch nicht besonders sexy. Und wenn man den Leuten dann noch sagt, ja, ihr müsst auch noch selbst arbeiten, dann denken die sich auch, oh, sorry, dann finde ich vielleicht andere Wege. Und dieser Blick, der war nie da. Und ich glaube, der ist bis heute auch noch nicht richtig verankert. Dadurch vergeben sich einige eine Chance. Aber ich glaube, das ist nach wie vor ein guter Zeitpunkt, auch jetzt in diese Richtung zu gehen. Und wenn es gelingt, und dann sind wir wieder bei unserem Thema Positionierung, wenn es A gelingt zu wissen, was biete ich überhaupt konkret an? Für wen biete ich das konkret an? Und ich vergesse mal das Thema Mediation, sondern schaue wirklich auf darauf, was die Bedürfnisse sind, ja, Interessen, ja, was wollen die eigentlich? Also das, was wir gelernt haben. Und formuliere daraufhin ein Angebot, ein interessantes Angebot. Dann funktioniert das, glaube ich, nach wie vor gut.
Gucken wir uns mal an, wenn wir jetzt irgendwie schon klar haben, Positionierung ist wichtig. Wie finde ich das? Also was kann ein Mediator, ausgebildeter Mediator oder während der Ausbildung, was kann der tun? Also er ist ja nicht bei Null, sondern der hat einen Beruf gelernt in aller Regel, der hat Lebenserfahrung, der hat ein Netzwerk. So, was ist wichtig, wo du sagen würdest, so könnte man eine Positionierung oder den Prozess der Positionierung angehen?
Ich hatte ja schon eben gesagt, also im Grunde genommen sind es ja zwei Zielrichtungen. Einmal nach innen hin. Ich setze mich wirklich mal hin und schaue, was bringe ich tatsächlich an Kompetenzen alles mit. Und da sind wir ja auf der persönlichen Reise wieder. Also ich bin in meiner Entwicklung sicherlich individuell. Und das ist ja auch das, was letztlich verfangen kann. Also das interessierte Publikum merkt, ah ja, aufgrund dieser Expertise, die jemand mitbringt, ist jemand unverwechselbar und interessant für uns. Das ist nicht die Mediationsausbildung alleine, sondern da kommen viele andere Aspekte mit rein. Also was ist mein beruflicher Erfahrungshintergrund? Was ist mein beruflicher Hintergrund? Wo komme ich eigentlich her? Was sind meine beruflichen Erfahrungen? Habe ich vielleicht auch einen gewissen Stallgeruch zu einer bestimmten Klientel, den ich auch nach außen hin kommunizieren kann? Also ein erster Schritt wäre erstmal zu schauen, was bringe ich überhaupt mit? Zum ersten Schritt gehört auch dazu, was will ich eigentlich erreichen? Also was ist mein Ziel? Wenn ich ein Mediationsbusiness wirklich das geschäftlich aufbauen will, dann muss ich mir auch im Klaren darüber werden, bringe ich auch die entsprechenden unternehmerischen oder ich sage mal freiberuflichen, ich muss ja nicht gleich unternehmerisch denken in dem Sinne, dass ich noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, aber bringe ich auch, wenn ich freiberuflich tätig bin, bringe ich dort die entsprechenden Kompetenzen mit. Das heißt, das ist halt so etwas wie Buchhaltung, das ist so etwas wie, wo wir auch noch darauf zu sprechen kommen, Akquisitionstätigkeiten. Einiges kann ich vielleicht einkaufen, aber manches muss ich halt mitbringen. Das ist der Blick nach innen. Zweiter Schritt ist meine Zielgruppe. Wen will ich ansprechen? Ich habe tatsächlich selbst gewissermaßen einen Bauchladen mit den Produkten, die ich so anbiete und wo ich mich so tummel. Und ich bin für meine Tätigkeit damit ganz happy. Es wird ja oftmals gesagt, du müsstest dich ganz unglaublich spitz positionieren. Ja? Ich glaube, dass für eine Mediationstätigkeit ist das gar nicht so das Entscheidende. Du musst dich nicht spitz auf Knopf wirklich. Ich nehme jetzt nur Leute, die im unternehmerischen Umfeld Themen sind und nur Führungskräfte und nur Führungskräfte über 50 und nur diejenigen, die über 50 sind, einen Konflikt haben.
Also was wir im Coaching sehen, ne? Dass wir im Coaching so spitze Zuschreibungen haben von Frauencoaching, Frauenkarriere oder wie sagt man, Nachfolgecoaching, Transitioncoaching. Das ist noch nicht in der Mediation so.
Das kann man, glaube ich, machen, wenn ich mir überlege, dass meine Zielgruppe dort wirklich so groß ist, dass ich da was aufbauen kann. Und deswegen muss ich meine Zielgruppe einfach kennen. Also bei der Zielgruppe A, das muss man auch sagen, ist es überhaupt eine zahlungskräftige Zielgruppe? Ne? Kann ich dort etwas aufbauen, was ein Business letztlich auch trägt? Also ich muss mir Gedanken darüber machen, wie sieht mein Vergütungsmodell aus? Und dann ja, schauen, wer ist meine Zielgruppe? Ich stampfe das mal ein bisschen ein. Ich versuche das mal so ein bisschen zu bündeln. Also ein erster Blick, der Blick nach innen, was bringe ich mit? Ein zweiter Blick, der Blick nach außen, wer ist meine Zielgruppe? Und als dritter, ja, was sind dann die Schritte, um diese Sichtbarkeit zu kommunizieren? Es gibt da ja manche Hilfestellungen, also dass man so eine Formel für sich entwickelt, so als Elevator-Pitch oder so, da kann man so ansetzen, also ich helfe dieser und jener Zielgruppe in der und der Zeit, das und das Resultat zu erreichen. Gerade zu schauen, was hilft meiner Zielgruppe? Wo drückt dort der Schuh? Die sind nicht von sich selbst aus motiviert, sondern die haben in der Regel ein Damoklesschwert über sich, ein Problem. Und wie kann ich dort helfen, aber vor allen Dingen, das ist der zweite Schritt, der erste Schritt ist erstmal, was würde denen denn helfen? Was ist deren Ziel? Wo wollen die hin? Ja,
das finde ich ein schönes Bild mit dem Damoklesschwert, weil da wird dann so deutlich, wir gucken uns das gemeinsam an, statt ich mache das weg für dich. Das ist sozusagen ein bisschen in der Mediation. Lass mich das kurz nachzeigen, weil ich mir das so selbst im Hinterkopf auch so an meine Entwicklung erinnert hat. Ich will es in dem Ausschnitt als Beispiel bringen. Also für mich war wichtig, als ich mich in die Mediationsrichtung entwickelt habe, nachdem ich also mein Jurastudium oder meine Referendariat und meine Entwicklung als Anwalt dann halt zur Seite gelegt habe, war für mich am meisten wichtig als TA-Berater, also als Transaktionsanalytiker schon in dieser Beratungswelt hineingeschnuppert habe und mich dort habe ausbilden lassen. Das machte mich aus, aber für mich war noch wichtiger, dass ich Jurist war. Ich wusste, dass ich mit meinem Jurastudium und dem Abschluss als promovierter Jurist in der Beratungsbranche auftreten kann, dass das nicht fehl am Platze war. So, das war wirklich ein Punkt. Also das war so auch wirklich ein Blick nach außen. Bestimmte Kunden auch ausgeschlossen. Da waren für mich bestimmte potenzielle Aufträge in dieser ganzen, sage ich mal, Beratungslandschaft von Lebensberatungen, Einzelberatung. Für die war ich da nicht interessant. Das wusste ich auch. Für mich waren dann Organisationen eine Anlaufstelle, wo ich wusste, da kann ich als Verwaltungswissenschaftler einen Mehrwert reinbringen. Und später dann kam es dazu, dass ich mich auf Wissenschafts- und Forschungsorganisationen spezialisiert habe. Und das würde ich heute, und da habe ich mich am ehesten auch wiedererkannt in dem ganzen Prozess, so, da würde ich heute sagen, da bin ich positioniert und da positioniere ich mich. Also was ein langer Weg war auch, kann mich erinnern, das war nicht am Anfang klar.
Ja, also unbedingt. Also Positionierung ist, glaube ich, auch nicht etwas, was irgendwann fertig ist, sondern das ist ein permanenter Prozess. Wichtig ist, sich überhaupt mal auf diesen Schritt einzulassen, sich selbst besser kennenzulernen, die Zielgruppe kennenzulernen und dann in die Umsetzung zu kommen und Aktivitäten zu entfalten, die letztlich auf das selbstgesteckte Ziel einzahlen. Und das ist etwas, so wie du es gerade schon beschrieben hattest. Das ist ein Prozess, der dauert, aber es reicht vollkommen aus, überhaupt mal damit anzufangen und immer wieder auch mal zu reflektieren. Vielleicht bin ich nach einem halben Jahr an der Stelle, wo ich sage, naja, das sind jetzt alte Zöpfe, so hatte ich dich auch gerade verstanden, dass du gesagt hast, naja, dadurch schließe ich auch bestimmte Gruppen aus, mit denen ich halt nicht mehr zusammenarbeite. Dann ist das doch super. Dann brauche ich dort auch keine Aktivitäten mehr zu entfalten und kann mich stattdessen auf die Dinge konzentrieren, die mir lukrativer erscheinen.
Tatsächlich. Und es sind mehrmals solche abschneidenden Prozesse auch gewesen, wo Dinge dann wirklich bewusst auch beendet wurden. Da wären wir bei Schritt 3, dass man das dann auch nach außen hin zeigt, innen, außen zeigt. Kommen noch weitere Schritte oder ich glaube, es sind 5?
Ja, also man kann das alles noch weiter ausdifferenzieren. Ich glaube, für den ersten Schritt damit man selbst mal in die Anwendung kommt und das umsetzt, glaube ich, reicht es aus, diese drei Prozessschritte für sich zu haben. Also ich schaue nach innen, ich schaue nach außen und ich gucke dann, wie ich das am besten kommuniziert bekomme. Und gerade der dritte Prozess zum Kommunizieren, da werden wir sicherlich an späterer Stelle nochmal drauf eingehen. Da gibt es halt auch Dinge, die haben sich vielleicht eher bewährt, andere Dinge halt nicht so bewährt. Es kommt auch auf die Persönlichkeit an. Manche sind vielleicht eher extrovertierter und nutzen Medien, die andere nicht nutzen. Das ist nicht weiter schlimm. Es gibt da nicht das Patentrezept. Ist, glaube ich, ausreichend, sich auf diese Reise zu begeben und überhaupt erstmal anzufangen. Und ein Tipp, wenn ich den noch mitgeben darf, sich von dem Thema Mediation verabschieden. Ich biete Mediation an, ist schon der falsche Einstieg, sondern versuchen, die Dienstleistung, die man vermittelt, ohne den Begriff Mediation zu vermitteln. Weil das interessiert die Leute nicht. Die wollen nicht wissen, ob das Mediation ist, sondern die wollen wissen, was können wir erreichen, wenn wir arbeiten und wie wir das letztlich erreichen. Na gut, kann ich immer noch sagen, und das ist der Ansatz irgendwann mal, wenn wir dann soweit sind, vielleicht in der Auftragsklärung sind, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Mein Ansatz ist dieser und jener. Das wird man sicherlich mal erläutern können, aber für den Einstieg und für die Wahrnehmung ist es irrelevant.
Ja, also das Produkt Mediation ist schwierig. Das haben wir schon an anderer Stelle auch mehrmals besprochen, dass man da also für ein Verfahren bezahlen soll, das keine Garantie gibt, dass danach das Damoklesschwert weg ist. Es ist teuer, man weiß nicht genau wofür eigentlich. Man muss es aber auf jeden Fall bezahlen. Man kriegt halt keine Sicherheit danach, ne, dass etwas sich ändert. Und es ist eine Zumutung, dass man sich ausgerechnet mit dem zusammensetzen soll, mit dem man sich gerade nicht zusammensetzen will. Oder zumindest der andere das nicht will. Also es ist eine ganz schöne Hürde. Das würde ich mal vom Produkt noch so dazu sagen. Ich finde es noch schwieriger aus Business-Gesichtspunkten. Also das ist mir im Laufe der Jahre erst wirklich in der Praxis klar geworden, sich mit Mediation allein als Produkt am Markt aufzustellen, ist sozusagen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten total schwierig, weil wenn die Leute anrufen und sagen, ich will jetzt doch mal eine Mediation, wundern sie sich nicht. Ich will doch eine, ich bin bereit, das zu machen, aber es muss eben auch diese Woche losgehen. Vielleicht nächsten Montag, aber dann ist auch schon, also das muss jetzt geschehen. Das ist nicht wie beim Training oder beim Coaching oder bei der Supervision. Wir planen da mal einen Prozess im zweiten Halbjahr, je nachdem, wann sie Zeit haben, sondern ich müsste permanent eigentlich in der nächsten Woche freie Termine haben. Das ist unternehmerisch kaum möglich. Damit kann man gleich gegen die Wand fahren, wenn man sagt, ich mache das ausschließlich nur als Mediator. Das kann sich dahin entwickeln später, aber da sind ganz andere Situationen dann gegeben. Am Anfang ist es eine Unmöglichkeit aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Also das würde ich auch so vermuten. Und deswegen kann man sich überlegen, A, ich integriere das in meine bisherige Tätigkeit und habe dadurch ein erweitertes Angebotsspektrum. Oder ich trenne das bewusst von meiner bisherigen Tätigkeit und das ist das vielleicht als Zeitprojekt, sich entwickelt. Bin mir dann aber auch im Klaren darüber, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, ja, dann ist es nicht so weiter dramatisch, weil ich das andere Projekt ja auch oder meine andere Tätigkeit ja auch noch habe. Also, dass wir jetzt darüber nachdenken, das finde ich ganz gut, weil du das vorhin auch nochmal angesprochen hattest, woran liegt denn das eigentlich, dass das Thema Mediation nicht so in der Praxis auf Zuspruch fällt, wie man sich das vielleicht gedacht hatte. Ich glaube, ein Grund ist auch tatsächlich dieser Blick, dass vielen nicht so ganz klar ist, ja, was mache ich jetzt eigentlich damit und wie will ich jetzt nach außen auftreten? Wie integriere ich das in meine sonstige berufliche Tätigkeit? Das mag auch noch ein Grund sein. Das ist ein komplexes Gebilde. Vielleicht wäre es mal schön, dazu mal eine Studie zu machen, aber ja, das ist ein anderes Thema.
Aber da spricht der Wissenschaftler wieder.
Da habe ich mal so vielleicht irgendwelche Studierende, die noch eine Bachelorarbeit oder Masterarbeit schreiben möchten.
Also, Mediatoren da draußen in der Welt, überlegt euch nochmal einen Bachelor zu machen und dann könnt ihr dort eine Studie mit durchführen. Ich gucke mal gerade noch so zum Thema Positionierung, was noch fehlt. Vielleicht der Punkt. Mediation ist ja in Deutschland zumindest auch groß geworden, nicht nur, weil es wie eine Graswurzelbewegung aus den einzelnen so Richtungen von Friedensmediation, Umweltmediation oder aus der Familientherapie erwachsen ist, sondern auch, weil dann irgendwann der Staat gesagt hat, die Justiz genauer genommen, das ist unser Baby, das fördern wir auf europäischer Ebene, in Deutschland, da machen wir ein Gesetz dazu und dann werden wir da richtig Druck machen, auch bei den Gerichten, dass das stattfindet. Also man hat sich davon einfach eine Menge erhofft und man könnte sagen, es ist eben die Alternative zum Gericht, für die es ja lange Zeit gehandelt wurde. Und ich finde, das ist eine andere Positionierung oder eine andere Verortung der Mediation, als wenn ich sage, das ist ein ganz spezielles Beratungsverfahren und gehört eigentlich in diesen Wirtschaftszweig der Beratung, der wahrscheinlich der einzige ist, der über die letzten Jahrzehnte permanent gewachsen ist, egal ob Krise war oder nicht. Von der Unternehmensberatung hin zur Lebensberatung, Coaching, Organisationsentwicklung, all das, was immer mehr ausgefaltet wurde. Und da hat sich eine kleine, ganz spezielle spezielles Verfahrenspflänzlein gebildet, das sagt, Mensch, die Unternehmen, die verklausulieren dann immer ihre Probleme und sagen, die machen Kommunikationstraining und Konflikte haben die nicht. Aber wir sagen jetzt, wir sind für Konflikte zuständig. Was würdest du sagen, ändert das was für Mediatoren, wenn sie sich mehr als Berater verstehen, denn als die Alternative zum Richter? Weil das ist das, was ich auch immer auf der Webseite lese. Ne? Bevor sie zum Richter gehen, kommen sie zum Mediator, obwohl alle Studien zeigen, das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist also nicht der Use Case, dass die potenziellen Kläger dann zum Mediator gehen, sondern es gehen Leute zum Mediator häufig, die sonst nicht zum Richter gegangen wären, sondern den Konflikt ausgesessen hätten, anderweitig behandelt hätten, aber nicht unbedingt die dann zu Gericht gehen.
Da kommen gleich mehrere Assoziationen bei mir so auf. Also ich weiß nicht ganz genau tatsächlich, ob das damals auch eine gute Idee war, sowas alles sofort zu verrechtlichen. Seien wir mal ganz ehrlich, also ein Hintergrund dafür war ja auch, gerade auch mit der Zertifizierung, dort irgendwelche Bärenfälle, noch nicht erlegter Bären dann zu verteilen, bevor man in diesem Ansatz überhaupt mal eine Chance gegeben hat, im Leben halt aufzutreten und was zu machen. Also das war, glaube ich, keine gute Idee. Aber gut, jetzt ist es so und Kind ist da, wo es jetzt gerade so steht. Es hängt dann vielleicht auch wieder mit dem Thema, ja, so, wo es ist, dann gelingt es mir auch, obwohl es jetzt diese Ansätze gibt, gelingt es mir dort für mich persönlich einen Positionierungsansatz zu finden, um neben den schon bestehenden Aspekten auch eine Dienstleistung anzubieten. Im Wirtschaftskontext wird es wahrscheinlich am ersten auftreten können. Und deswegen, das ist, glaube ich, das, was du ja gerade angesprochen hattest, also das so im wirtschaftlichen Kontext. Unternehmen haben da andere Interessen als Privatleute, die sich an die Mediation wenden. Dort gehe ich natürlich dann auch anders ran, auch mit einer anderen Positionierung. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob meine Antwort deine Frage beantwortet hat. Also sonst lege ich da gerne nochmal hinterher.
Ich nehme zumindest als Antwort raus, dass die Möglichkeit besteht, wenn man das als Beratungsaspekt, als Beratungsverfahren sieht, dass dort nochmal ein anderes Verständnis von Mediation aufkommt, das zu einer anderen Positionierung führt. Ich würde jetzt schon sagen, ne, es gibt so diese Organisation, natürlich, da ist sozusagen nicht die Konfliktpartei der Auftraggeber, das ist auch eine wichtige Funktion und da merke ich auch, dort ist es ein Beratungsverfahren. Es ist kein reines Entscheidungsverfahren, das einfach da stur die Phasen abklappert und dann trifft man am Ende eine Entscheidung, sondern da geht es wirklich um Beratung in einer schwierigen Situation und das könnte mitunter auch in der Trennungs- und Paarmediation der Fall sein, obwohl da schon die Entscheidung mit dem Trennen häufig getroffen ist. Aber auch bei dem Erbenstreit, da finde ich im privaten Bereich, das ist einfach eine prima Situation für Mediatoren. Da lohnt es sich zu positionieren, dort beim Erbenprozess, beim Vererbungsprozess beizustehen, der häufig eben Konfliktpotenzial mit sich bringt.
Wo du das gerade ansprichst, also vielleicht kann ich mal einen Fall auch aus meiner Praxis beschreiben. Da ging es um Unternehmensnachfolge, eigentlich so eine klassische Tätigkeit. Und dort war es so, dass der Inhaber des Unternehmens eigentlich sich im Klaren darüber war, das Unternehmen veräußern zu wollen. Und so ein Management-Buyout stand da in der Diskussion, dass jemand aus dem Unternehmen das dann weiterführt. Er wollte sich altersbedingt zurücksetzen. Hat aber so nochmal einen Nachmittag mit der gesamten Familie und mit einigen Führungskräften gestaltet, um zu schauen, wohin soll das jetzt eigentlich gehen. Und ich war damals da auch involviert, das war noch in der Unternehmensberatung, wo ich tätig war, dieses Gespräch mit zu begleiten. Und mit Mal ist es eskaliert. Also war vorher überhaupt nicht vorhersehbar. Mit Mal ist es eskaliert, dass nämlich aus der Familie heraus einer sagte, Moment, jetzt willst du irgendwie das Unternehmen veräußern, aber ich hätte schon Interesse daran, das Unternehmen weiterhin auch in Familienhand zu belassen. Und dann ist jemand anders aus dem Familienkreis aufgesprungen und hat gesagt, jetzt willst du dir alles unter den Nagel reißen. Du hast dich nie dafür interessiert und jetzt siehst du die Fälle davon schwimmen und willst dir alles. Und mit einem Mal hatten wir einen handfesten Konflikt. Und mir hat damals, wir haben es nie Mediation genannt, mir hat es damals sehr geholfen, mit mediativen Ansätzen diesen Prozess jetzt in eine ganz andere Richtung zu gestalten. Also dann hatte sich das mit Mal verändert. Diese Kenntnisse, diese Tools, also weg von irgendwelchen Positionierungen, du willst jetzt also hin wirklich zu Interessen, was ist denn das Eigentliche? Uns ist es an den Nachmittag gelungen, also die Sitzung hat länger gedauert als ursprünglich veranschlagt, aber uns ist es an dem Nachmittag gelungen, tatsächlich eine Übereinkunft zu finden, wie man jetzt weiter vorgehen möchte und mit dem alle happy waren. Das war wirklich, also innerhalb der Beratungsleistung, die ich damals angeboten hatte, aber das nie Mediation genannt. Also die wissen es bis heute nicht, dass das Mediation war, die dahinter lag. Und das war sehr, sehr hilfreich.
Ja, und zeigt auch, wenn es gut läuft, dauert es länger. Das ist immer in der Mediation ein Erfahrungswert, zumindest wenn ich von Kunden gefragt werde, wie lange es dauert, sage ich immer, wenn es gut läuft, dauert es länger.
Ja, genau. Das ist zum Beispiel auch ein Ansatz, wo man sich mal überlegen muss, ja, wenn es gut läuft, dauert es länger. Das heißt, wenn es länger dauert, muss ich mehr bezahlen. Wo kann ich denn da einen Mehrwert für die Kundschaft vermitteln? Und das ist nicht so ganz einfach. Also es hat viel auch mit Verkaufen zu tun.
wir sind ja unter uns, gehe davon aus, dass Kunden gerne bezahlen. Das tun sie gerne, sie wollen dafür halt einen guten Grund haben, aber das machen sie gerne. Ja, Menschen geben gerne Geld aus und wollen genau. dafür etwas haben. Das ist auch eine Frage von, könnte fast sagen, ne, von Wertschätzung sich selber gegenüber, aber das sind sich Menschen heutzutage wert.
Vielleicht noch ein kleiner Tipp auch so aus meiner Praxis heraus. Ich glaube, das Thema Mediation eignet sich für unglaublich viele Fächer. Es ist wirklich ein gutes Verfahren und ein sinnvolles Verfahren und ich stehe da vollkommen hinter. Ich habe aber inzwischen die Erfahrung gemacht, nicht alle, die sich für Mediation irgendwo interessieren, passen zu dem Verfahren. Also es kommt viel häufiger vor. Inzwischen, ich mache Mediation dann nur noch sporadisch, weil es in meinem gesamten Produktkosmos sich nicht als Hauptteil mehr darstellt. Aber wenn ich Mediation mache, dann schaue ich sehr genau darauf, mit wem arbeite ich eigentlich zusammen. Es kommt häufiger vor, dass ich eine Mediation nicht durchführe, weil ich einfach nicht glaube, dass es wirklich gut funktioniert. Und dann gehört es auch dazu, dann Nein zu sagen. Also das wäre auch ein Tipp für alle diejenigen, die sich damit beschäftigen. Nicht, man ist natürlich leicht in der Situation, ich will jetzt Fälle haben und macht das, aber man schafft sich möglicherweise irgendwelche Probleme heran, die man gar nicht haben müsste. Also da würde ich die Zeit auch lieber in Akquise stecken für sinnvolle Projekte.
Ja, gut. Ja. André, ich glaube, wir haben so den ersten Teil, den haben wir gut abgekrast. Vielleicht ist die eine oder andere Frage noch offen geblieben oder nicht bei uns aufgetaucht, aber bei den Zuhörenden. Dann könnt ihr uns hier gerne schreiben, was euch da zum Thema Positionierung noch unbeantwortet blieb oder auch gar nicht angesprochen wurde. Dann nehmen wir das auf jeden Fall hier nochmal mit auf. Wir haben jedenfalls noch einen zweiten Teil geplant und dann werden wir über Akquisemöglichkeiten reden. Also wir haben uns positioniert. Ja. Wir wissen, wer wir sind, was wir wollen. Wir wissen auch, wem wir das Ganze zutragen wollen, welche Persona sozusagen, welche Kundengruppen. Und dann ist die Frage, ja, wie mache ich denn das? Es gab früher so singende Briefe, ne? Man hat jemanden bestellt, der ist zur Tür gegangen und wenn der aufgemacht hat, dann hat er angefangen, die Nachricht zu singen. Also wird man auf jeden Fall sichtbar und man kann heute davon ausgehen, man wird sofort gefilmt und auf Social Media ausgefaltet. Aber es gibt noch ein paar andere Varianten der Sichtbarkeit und die gucken wir uns dann an und besprechen die. Vielen Dank.
Super.
Das war mein Gespräch mit André Nidos-Stadek, Professor für Wirtschaftsrecht und Mediator, zum Thema Positionierung von Mediatorinnen und Mediatoren, beziehungsweise Positionierung mit Mediationsdienstleistungen. Und das ist der erste Teil gewesen in einer ganz kleinen Reihe von zwei Teilen, die sich um das Thema Marketing drehen werden. Wir werden im zweiten Teil dann über Akquisemöglichkeiten und Sichtbarkeitsmöglichkeiten sprechen und über den Prozess der Akquise insgesamt. Bis dahin aber wünsche ich eine gute Zeit, verbleibe hier mit den besten Grüßen und wenn dir diese Episode schon gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf deinem Podcast-Catcher. Sag Bescheid den Kollegen, die den Podcast noch nicht kennen und abonniere ihn, falls du das noch nicht getan hast. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von Inko Fehmarn, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement der Nazis und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen und demnächst auch für Organisationsberatungsausbildungen. Bis dahin.